ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Katja Gloge und Georg Maskolo.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass die beiden da sind. Sie sind beide hochprofilierte Journalisten. Sie haben beide die jüngere Geschichte in Ost-West hautnah miterlebt. Und ich dachte bis vor 5 Minuten, dass sie auch beide schon bei uns in der Sendung waren. Aber Frau Gloger, Sie sind zum ersten Mal hier.
Ja, umso schöner hier zu sein.
Ja, ich finde es auch gut. Ich stelle Sie ganz kurz vor, beide. Herr Maskolo, man kennt Sie zuletzt als Leiter des Rechercheverbundes aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Sie waren Chefredakteur des Spiegels und Ihre Reportage über den Fall der Berliner Mauer vom 9. November 89 von der Bornholmer Straße vom Grenzübergang. Ich glaube, die hat jeder irgendwie mal gesehen. Das ist sozusagen gelebte Zeitgeschichte. Und Frau Gloger, Sie sind Journalistin, Sie wirklich eine ausgewiesene Russland-Expertin. Sie haben lange Jahre für den Stern aus Russland berichtet als Korrespondentin, auch aus der damaligen Sowjetunion. Sie haben Gorbatschow, Jelzin und Putin 1:1 gesprochen. Sie sind ausgezeichnet worden für Ihre Arbeit und Sie waren bei vielen Meilensteinen selbst dabei, die das Verhalten Russlands heute erklären, wie die Münchner Sicherheitskonferenz 2007 zum Beispiel. Was ist denn Ihre intensivste Erinnerung, Frau Gloger?
An diese Sicherheitskonferenz,
meinen Sie, oder grundsätzlich? An diese ganzen Dinge.
Eigentlich ja diese Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist so einer der großen Pfeiler meiner Erinnerung, als da auf einmal eine atomare Supermacht in gewisser Weise aufhörte zu existieren. Wir wussten eigentlich gar nicht so genau, warum ist das eigentlich so passiert oder wie war da die Entwicklung. Und auf einmal gab es da dieses neue Russland, es gab eine selbstständige Ukraine. Und die Menschen hatten schon so ganz große Hoffnungen auf all das, was Demokratie und Modernisierung und Annäherung, sogar Integration in Europa, in den Westen betraf. Und das war so eine Expedition in eine neue Welt und auch in eine neue Zeit, die wir erleben konnten. Und ich war in Moskau zu Hause.
Ja. Sie haben beide diese freudigen Zeiten wirklich hautnah miterlebt. War es wirklich nur freudig oder gab es immer schon auch eine kleine Mulmigkeit? Welche Energie könnte das denn auch im negativen Sinne freisetzen, was da passiert, wenn so ein ganzes System auch so global, kann man schon fast sagen, zusammenbricht?
Ja, die Sorge gibt es ja seit Anfang an. Die findet sich ja auch in der deutschen Politik in den frühen 90er Jahren. Diese Sorge davor, dass dieser Glücksmoment, die Sowjetunion und der Kalte Krieg hat ihr Ende gefunden. Aber die Frage, wie bekommen wir das stabilisiert? Wie helfen wir der Sowjetunion oder den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, einen neuen Weg zu finden zu wirtschaftlicher Prosperität, zu demokratischen Verhältnissen? Das ist etwas, was die deutsche Politik von Beginn an beschäftigt. Also Glücksmoment und die Frage, welche politische Verantwortung ergibt sich daraus eigentlich für Deutschland?
Für Wladimir Putin, für den heutigen russischen Präsidenten, ist der Zusammenbruch der Sowjetunion die Urkatastrophe gewesen.
Ja, damit meinte er allerdings, wenn man sich seine berühmte Rede anhört, damit meinte er allerdings nicht den Wunsch nach der Wiederherstellung der Sowjetunion selbst, sondern es ging ihm um das, was er die bedrohten und schutzbedürftigen russischen Menschen im dann Ausland, also außerhalb Russlands, betraf, deren Schicksal wollte er entscheidend mitbestimmen. Und was die 90er Jahre betrifft, die ja auch eine ganz wichtige Phase für diesen Wladimir Putin gewesen sind, der nach seiner KGB-Zeit in der DDR dann zurück war in diesem Russland. Natürlich war es für viele Menschen eine ganz bedrohliche Zeit, weil die Wirtschaft de facto zusammengebrochen ist, weil sich neue ökonomische Strukturen entwickelt haben, kriminelle Strukturen ja auch. Wir sprechen ja von so einer Art Mafia-KGB-Staat, der sich in dieser Zeit entwickelt hat. Für viele Menschen auch so dieses Gefühl, wir sind jetzt nicht mehr Supermacht, aber wir haben doch den Krieg gewonnen, wir haben doch die Welt, Europa vom Faschismus befreit, 45, und jetzt sind wir nichts und niemand. Also so dieses Gefühl der Demütigung, das gab es schon. Aber es ist dann später von Putin und seinen Propaganda-Architekten richtig zum Brennen gebracht worden.
Ich habe es gerade erzählt, Sie selbst waren teilweise anwesend bei wichtigen Meilensteinen. Und es geht ja in Ihrer Recherche, die Sie gemacht haben, die Sie auch in einem Buch zusammengefasst haben, das Versagen heißt es, es geht um die deutsche Russlandpolitik im Grunde seit der Wiedervereinigung. Und Sie waren selbst bei vielen, vielen Meilensteinen dabei. Haben auch Sie manches nicht kommen sehen und nicht eingeschätzt, weil man es einfach in der Zeit anders gesehen hat und eingeschätzt hat? Oder es vielleicht auch wollte?
Also ich habe sicher ganz vieles falsch eingeschätzt. Und als wir uns an diese Recherche gemacht haben, haben wir uns genau an solche Momente auch erinnert. 2018 zum Beispiel, Katja schrieb ein großes Stück für den Stern, sehr kritisch mit dem Projekt Nord Stream 2. Und ich sah das damals anders. Das kann man doch die wirtschaftlichen und die politischen Dinge tatsächlich getrennt betrachten. Und so hat es andere Momente gegeben. Katja war früher hellsichtig, was den Charakter dieses Regimes angeht, wie weit Putin am Ende bereit wäre zu gehen. Das hatte sie sehr viel früher durchdrungen und ich habe ein bisschen länger gebraucht.
Für mich hat es aber trotzdem nicht gereicht, um mir trotz allem vorstellen zu können oder um zu dem Schluss zu kommen, dass Wladimir Putin am 24. Februar die gesamte Ukraine angreifen würde mit dieser großen Streitmacht, die er da aufgefahren hatte an den Grenzen. Ich dachte, es wird zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung kommen, aber das im Osten der Ukraine, im Donbass, dort, wo ja schon seit 2014, also damals schon seit seit gut 10 Jahren irgendwie Krieg geherrscht hatte. Mhm. Aber dass er das Risiko eingehen würde, den wirklich großen Bruch mit dem Westen zu wagen, das hätte ich mir so nicht vorstellen können.
Mhm. Was dazu geführt hat, da kommen wir gleich noch drauf, aber eins noch kurz zu dem Thema. Sie haben ja 2015 schon, Frau Gloger, ein Buch zum Thema Putin, Ukraine und der Westen geschrieben und auch einiges geschrieben, was bis heute im Grunde Diskussion ist und Grundlage ist. Wie war denn das Echo damals? War das damals schon groß oder eher nicht?
Ja, es war ja in der gleichen Zeit, weil wir gesehen haben, Wladimir Putin hält Gewalt und hält auch Krieg für ein absolut normales und legitimes Mittel der Politik. Also die Annexion der Krim dann 2014 war ja so das große irgendwie Beispiel dafür. Der Westen, auch die Deutschen haben ja mit Sanktionen geantwortet. Also schon auch ihren deutlichen Unmut und ihre Kritik irgendwie geäußert. In der öffentlichen Diskussion war es allerdings schon ein bisschen anders. Also die Gruppe der sogenannten Russlandversteher, also derjenigen, die gesagt haben, na ja, die Krim, das muss man doch auch irgendwie verstehen. Die Krim war ja irgendwie schon immer russisch. Wir brauchen doch gute Beziehungen zu Russland. Wir brauchen das preiswerte Gas, die wirtschaftlichen Beziehungen. Und nur das hilft auch, eine Stabilität zu erreichen in den Beziehungen. Dieses Hintergrundrauschen, das legte sich sehr früh über die sehr kritischen Haltungen, die es zu Putin und dem System ja gab. Da war ich ja nicht die Einzige.
Mhm. Sie haben jetzt beide wirklich eine sehr ausführliche Recherche gemacht zur deutschen Russlandpolitik, haben das alles mal zusammengefasst, haben wirklich unzählige Dokumente durchgeschaut mit vielen wichtigen Menschen, vielen Zeitzeugen, vielen Protagonisten auch aus der Zeit, eins zu eins gesprochen. Können Sie, Herr Maskolo, einmal kurz zum Anfang so dieses zentrale Element herausfinden, da hätten wir es wirklich sehen müssen und da hätten wir auch unsere Politik gegenüber Russland verändern müssen oder gibt es diesen Punkt gar nicht?
Doch, den gibt es und es gibt ihn spätestens nach 2014. Über andere Phasen werden wir sicher auch noch sprechen. Aber 2014 wird klar, dass eigentlich nur noch die Frage übrig ist, wie schlimm es mit Wladimir Putin werden wird nach Krieg in der Ostukraine und Annexion der Krim. Und unsere Antwort darauf ist Nord Stream 2. Unsere Antwort darauf ist, uns nicht um unsere Bundeswehr zu kümmern. Diese Gesellschaft nicht darauf vorzubereiten, auf das, was man heute hybriden Krieg nennt und damals schon beginnt. Also in dieser Phase ab 2014, die auch ganz wesentlich dafür ist, warum unser Buch den Titel Das Versagen trägt, unterbleibt einfach, dieses Land auf andere Zeiten vorzubereiten und die beträchtliche ökonomische und politische Macht dafür einzusetzen, Wladimir Putin an irgendeiner Stelle mal zu signalisieren, bis hierhin und nicht weiter.
Gehen wir mal ganz zurück zu der Frage, was wir hätten wissen müssen. Und dazu müssen wir vielleicht ganz zurückgehen zu der Machtübernahme oder Amtsübergabe an Wladimir Putin. Das war 1999. Denn da war schon einiges auch über ihn bekannt. Also er war eigentlich gar nicht so ein Unbekannter, wie man damals vielleicht in Deutschland dachte.
Ja, eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Die ganze Welt guckt darauf, wer ist jetzt eigentlich dieser neue russische Präsident? Den kennt man doch eigentlich gar nicht. Und die einzigen, die ihn aber ziemlich gut kennen, sind die Deutschen. Die deutschen Geheimdienste kennen ihn ganz gut. Die deutsche Justiz kennt ihn ganz gut. Das hat damit zu tun mit seiner KGB-Zeit in Dresden und mit dem, was er da in dieser Übergangszeit versucht, dann doch noch so ein Agentennetz anzuwerben, damit auch weiter aus Deutschland berichtet wird nach Moskau. Dann taucht er sehr früh in Hamburg auf. In Hamburg knüpft er im Grunde so seine ersten politischen und wirtschaftlichen Netzwerke auch in Westdeutschland. Ja, über diesen Putin weiß man vergleichsweise viel. Und es ist ganz interessant, da kommt er ins Amt und von Anfang an diskutiert die deutsche Politik zwei widerstreitende Betrachtungen. Die eine heißt, gut, dass da mal jetzt jemand ist, ein Macher, jung, dynamisch, den haben wir schon kennengelernt. Der interessiert sich für Wirtschaft, mit dem wird man richtig Dinge bewegen können. Und der andere Blick heißt, Vorsicht, Vorsicht, das ist ein ehemaliger KGB-Offizier. Und damit ist die Idee eines Demokratisierungsprojekts in Russland vorbei. Der hat kein Interesse an Gewaltenteilung, an dauerhaft freien Wahlen, an Medienfreiheit. Und so muss man sagen, ist es dann ja auch sehr früh gekommen.
Keine zwei Jahre später, da spricht der gleiche Wladimir Putin im Deutschen Bundestag, nämlich 2001 im September, kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center. Und da haben wir irgendwie diesen Putin erlebt, an dem sich ja viele so gerne festhalten bis heute. Nämlich den, der Hoffnung gemacht hat auf eine dauerhafte, friedliche Koexistenz mit Russland, also des Westens. Und 2007, und das nenne ich jetzt gleich mit in einem Atemzug, hat er auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine ganz andere Rede gehalten, mit ganz anderen Tönen, nämlich sehr aggressiv. Was ist dazwischen passiert? Oder gibt es einen Trugschluss, was die Rede im Bundestag angeht? Frau Kluge.
Wahrscheinlich das Letztere, Herr Tassi, weil sich ja dann doch schnell 1999, 2000 an dieser Eindruck und das Bild des sogenannten anderen Putin durchsetzt. Das ist eine Frage, die man ja bis heute stellt. Gab es den nicht, diesen anderen Putin? Haben wir, der Westen, haben die USA mit ihrer Politik, Stichwort NATO-Osterweiterung und all das, haben die diesen Putin nicht verprellt und in diese, sagen, imperiale Ecke irgendwie zurückgedrängt? Wenn man sich die Hintergründe ein bisschen genauer anschaut, die Netzwerke, die Putin in seinem eigenen Land in den 90er Jahren schon baute, also diese Oligarchen auch aus den Sicherheitsdiensten, diese sogenannten starken Männer. Wenn man sich anschaut, sagen, wie er innenpolitisch vorging, dann gab es diesen anderen Putin gar nicht, den Reformer, den Modernisierer. Sondern es gab einen Mann, mit dem der Geheimdienst und die Machtministerien die Macht ergriffen haben.
Also hat er uns angeschwindelt 2001?
Wir wollten was anderes sehen. Er hat sich im Bundestag ja als jemand präsentiert mit einem Selbstbewusstsein sehr wohl, der offen war fürs Geschäft, für intensive wirtschaftliche Beziehungen. Dieses Selbstbewusstsein zeigt sich dann 2007 auf dieser Rede, während dieser Rede, mit der er dem Westen den Federhandschuh hinwirft.
Sie waren ja selber dabei. Man sieht nur in den Aufzeichnungen, ich habe es mir nochmal angeguckt, die Politikerminen, auch die von Angela Merkel, die immer betretener werden während dieser Rede. War man da überrascht im Westen, als das kam?
Ich glaube, Frau Merkel war vergleichsweise wenig überrascht, denn sie war eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, die von der russischen Seite aus vorgewarnt worden war. Man hatte ihr nämlich gesagt, Frau Bundeskanzlerin, da kommt eine harte Rede irgendwie von Wladimir Putin. Alle anderen waren überrascht. Also es ging schon so ein Atmen durch den Saal. Wer aber Putin in diesen Jahren seit seiner Machtübernahme intensiver verfolgt hatte, der konnte so überrascht nun auch nicht sein, dass da jemand ein neues, auch imperiales Verständnis von Außenpolitik und seiner Politik formuliert.
Ich habe es gerade schon angekündigt, ein Dossier, ich nenne es jetzt nur noch Dossier, Frau Gloge, weil es kein Geheimdienstdossier war, sondern ein Dossier des Auswärtigen Amtes, in das Geheimdiensterkenntnisse eingeflossen sind. Und das gab es 2007, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das den Krieg präzise vorausgesagt hat. Das haben Sie auch recherchiert, Herr Maskulow. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein faszinierender Vorgang. Wir haben ja gerade über Putins Rede in München geredet, Bayerischer Hof, großes Erschrecken. Und es kommt zu etwas, was in der deutschen Bundesregierung wirklich sehr selten ist, nämlich zu einem richtigen strukturierten Prozess, in dem man sich die Frage stellt, womit wird man es bei diesem Russland eigentlich zu tun haben? Es entsteht ein Papier. Wie müssen wir Russland uns vorstellen in 5 Jahren? Partner oder Gegenmacht heißt der Titel. Und es werden unterschiedliche Szenarien entwickelt. Und eins der Szenarien, Sie nennen es imperial-autoritäres Russland, sagt dann doch auf eine gespenstisch präzise Art und Weise voraus, wo wir Jahre später sind. Konflikt, Auseinandersetzung um Krim, Auseinandersetzung, Krieg in der Ostukraine, enges Bündnis zwischen Russland und China. Und dies wird präzise betrachtet, aber dann werden diese 3 Szenarien nebeneinander gelegt und das imperial-autoritäre wird als wenig wahrscheinlich bewertet und fließt deshalb nicht ausreichend in die politische Betrachtung ein.
Man muss ja wahrscheinlich auch dazu sagen, das war damals auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt, dass es so kommen würde. Dazwischen liegen ja auch nochmal gute 15 Jahre.
Ja, und es entsteht natürlich auch der ja nicht falsche politische Gedanke, der heißt, und wir müssen als deutsche Politik alles dafür tun, um einen solchen Weg, sagen wir mal, es wird ja gesehen, wie kritisch der Umgang mit Russland ist. Das heißt, deutsche Politik soll heißen, so heißt das Ziel jedenfalls, Russland von diesem Weg abzubringen, dass es eben kein imperial-autoritäres Land wird.
Aber da kommen wir doch zum Zerwürfnis, Frau Gloge. Münchner Sicherheitskonferenz 2007, Putin macht ganz klar seine Missbilligung einer NATO-Osterweiterung vor den Deutschen, vor der Weltöffentlichkeit. Und die Diskussion, die ja bis heute andauert, ist, das hätten wir nicht machen dürfen, damit haben wir Putin provoziert. Ist die Antwort zu einfach?
Ich glaube, dass diese Antwort sehr viel zu einfach ist. Die NATO-Osterweiterung war ja in 2 wesentlichen Schritten bereits vollzogen, unter Kritik. Und unter hoher Emotionalität von Russland begleitet, aber akzeptiert. Dann das eigentlich rote Tuch, die rote Linie, die Putin zog, war die Ukraine. Die Ukraine, die von ihm, aber auch von seinen Vorgängern, wie Boris Jelzin etwa, dann doch als Teil sozusagen historischer Teil Russlands betrachtet worden war und die man auf keinen Fall aus dem russischen Einflussbereich befreien wollte.
Sie sagen, die Ukraine war die rote Linie. Da muss man dann vielleicht kurz über George W. Bush, den US-Präsidenten, sprechen. 2008 den NATO-Gipfel von Bukarest. Nämlich genau das wollte er nämlich damals forcieren. War das ein Fehler, historischer Fehler von George W. Bush?
Der fatale Kompromiss dieses NATO-Gipfels wirkt ja über Jahre und Jahre nach. Er wirkt ja eigentlich nach, sagen, bis zum großen Krieg. Der Gedanke, dass man mit einem Kompromiss, der nichts Halbes und nichts Ganzes ist am Ende, der Ukraine und Georgien eine Zukunft in der NATO verspricht, aber nicht sagt, wann oder wie das zu erfolgen hat, gibt natürlich Wladimir Putin die Möglichkeit, seine Politik, seine Form der Außenpolitik auch auf immer aggressivere Weise voranzutreiben. Mhm. Also es wäre wahrscheinlich eher ein Entweder-Oder gewesen.
Also der Frage, hat man Putin oder Russland zu stark provoziert in den letzten 15 Jahren, kommt jetzt die Frage von Iris, SWR1-Hörerin aus Weinstadt gegenüber, die uns alle freundlich grüßt und sagt, sie hört sehr gespannt zu und wollte kurz mal die Frage stellen, hätte man den Krieg in der Ukraine verhindern können, wenn man Putin einmal in echt, in Anführungsstrichen schreibt sie, die Grenzen aufgezeigt hätte und nicht nur diplomatisch immer wieder appelliert und aufs Schärfste widersprochen hätte?
Ja, vielen Dank für die gute Frage, auf die es leider keine annähernd so gute Antwort gibt, weil wir das letztlich alle miteinander nicht beurteilen können. Hätte ein stärkeres Grenzensetzen dazu geführt, Putin vom Risiko, von ganz großem Risiko des großen Krieges abzubringen, das wissen wir nicht. Wovon ich allerdings überzeugt bin, ist, wir sprachen bereits darüber, dass Deutschland seinen beträchtlichen Einfluss, seine beträchtliche Macht hätte nutzen müssen, um es zumindest an der einen oder anderen Stelle mal zu probieren, zu sagen, bestimmte Formen der Politik, der immer offeneren Aggression, ziehen harte deutsche politische und ökonomische Maßnahmen nach sich.
Die deutsche Russlandpolitik ist unser Thema. Sie haben dazu eine sehr ausführliche, und das ist leicht untertrieben, Recherche gemacht. Die letzten, wie viele Jahre haben Sie dafür eigentlich gebraucht?
Ich eigentlich mein Leben lang. Mein Leben lang mit diesem Thema Sowjetunion, Geschichte, Russland, Ukraine beschäftige. In der Intensität dann in den Recherchen und Gesprächen und den Dokumenten, die man sucht. Die Wochen, die man in Archiven verbringt. Seit dem großen, sagen, Kriegsausbruch. Und schreiben, Georg? Ein Jahr lang.
Ein gutes Jahr, aber es war geradezu Pflicht, weil wir wussten, dass was Großes schiefgegangen ist, aber wir wussten so wenig darüber, warum eigentlich, welche Alternativen diskutiert worden sind, wie die internen Prozesse aussahen. Und dann waren wir eigentlich relativ schnell an dem Punkt, dass Katja mit ihrer lebenslangen Beschäftigung mit ihrem Lebensthema Russland und meine eher spezielle Arbeitsweise zu gucken, wie kann man den bekannten Informationen Unbekannte hinzufügen, dass das in der Kombination für so ein Projekt gut funktioniert.
Ja,
und hat es dann auch.
Jetzt liegt das Ergebnis vor und wir können vieles daraus nachlesen, nämlich zu verstehen, weil diese Diskussion in Deutschland läuft ja ungebremst schon seit dem 24. Februar 2022, aber vieles ist eigentlich nicht bekannt. Es gibt einige Lücken. Wir waren stehen geblieben 2008, NATO-Gipfel in Bukarest, Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Was noch dazu kommt, brutales Vorgehen Russlands in Georgien, die Unterstützung von Südossetien, damals der Separatisten dort. Welche Konsequenz hat die deutsche Politik gezogen oder vielleicht auch eben nicht gezogen?
Man konnte ja ziemlich klar sehen, und Wladimir Putin hat ja keinerlei Zweifel daran gelassen, was ihm die roten Linien waren und wozu er bereit ist, also welche Mittel er einsetzen möchte, um seine Ziele zu erreichen. Sie sprachen den Krieg in Georgien an, das ist einer dieser Bruchpunkte ja gewesen. Die deutsche Politik reagiert darauf interessanterweise mit der Fortsetzung der Strategie der Modernisierungspartnerschaft. Man muss zur Ehrenrettung deutscher Politik vielleicht sagen, dass Wladimir Putin ja damals nicht mehr Präsident war, sondern es gab sozusagen diese kleine Periode der Rochade. Dmitri Medvedev war Staatspräsident. Mit ihm verband sich Hoffnung im Westen auf mehr Demokratie, auf mehr Modernität.
Muss man sagen, wenn ich da kurz einhaken darf, fällt heute ganz schwer, das zu glauben. Aber damals war es wirklich so. Ne? Man muss manchmal versuchen, sich in den Geisteszustand von damals auch nochmal zu versetzen.
Ja, fällt wirklich schwer. Und wenn ich das sagen darf, das fällt in meine Zeit als Spiegel-Chefredakteur. Und ich fahre einmal zu ihm und verbringe eine sehr lange Zeit mit ihm.
Medvedev.
Mit Medvedev auf seiner Datsche. Und komme wieder und halte für einen Moment für möglich, dass der nicht nur Putins Jugendprojekt ist, sondern so wie es damals auch viele in der Politik gesehen haben, gesagt haben, vielleicht ist das tatsächlich eine andere Stimme, ein liberaleres Russland. Und Katja sagte zu mir, du solltest besser nicht ohne mich nach Russland fahren. Und hat auch an der Stelle den besseren Blick gehabt.
Wir hatten Sie auch unterbrochen, Sie waren gerade dabei, einen Bogen zu spannen.
Die deutsche Politik reagiert mit diesem Mantra, kann man es ja fast nennen, der Fortsetzung der Ostpolitik, Modernisierungspartnerschaft nannte man das. Und sie reagiert mit einem Projekt, das mir in dieser Detailtiefe bis zu unseren Recherchen nicht bekannt war, nämlich mit einer Kooperation im Bereich der Rüstung, im Bereich des Militärs zwischen Russland und Deutschland, das eigentlich kein Beispiel kennt. diese Rüstungskooperation, wir nennen sie ein bisschen ironisch Wandel durch Wehrtechnik, die begann ziemlich schnell, sagen, nach dem Georgienkrieg, weil Wladimir Putin seine ziemlich runtergekommene Armee dringend reformieren und modernisieren wollte und musste, um sie kampffähig zu machen für all die historischen Auseinandersetzungen, die da kommen würden. Und er suchte den Partner dafür in Deutschland und fand ihn.
Welchen Schluss kann man daraus ziehen? Haben wir der russischen Armee geholfen, so richtig schlagfertig zu werden?
Ja, das haben wir glücklicherweise nicht, weil bevor es dann so richtig ganz groß losgeht, gemeinsame Manöver, Entsenden von Verbindungsoffizieren, Installation eines Gefechtsübungszentrums, also so der modernsten Simulationstechnik, um Krieg zu üben, kommt es zum Krieg in der Ostukraine und zur Annexion der Krim und sofort wird all dies gestoppt. Und wenn man mit vielen der deutschen Militärs redet, die daran beteiligt gewesen sind, dann sagen sie heute, sie sind so froh, dass diese Zusammenarbeit zu einem Ende gekommen ist, bevor es tatsächlich zu großen Ausbildungsmaßnahmen für die russische Seite gekommen ist.
Wir kommen jetzt in die 2010er Jahre und zu einer Frage, die gerade reinkam, die ich gerne jetzt kurz an der Stelle stellen würde, nämlich von Roland Spitz aus Königsfeld, der sagt, ich verstehe nicht, warum wir immer in der Vergangenheit herumstehen. Wir sollten lieber auf die Gegenwart, Zukunft schauen und diese Probleme lösen. Jetzt haben Sie sich natürlich mit der Vergangenheit beschäftigt. Ihre Antwort auf diese Frage? Hat er recht irgendwie an einem Punkt oder brauchen wir die Vergangenheit, um zu verstehen, was heute passiert?
Also ich glaube, dass das noch nie anders gewesen ist. Das Leben wird irgendwie nach vorne gelebt, aber oft ehrlich gesagt erst in der Rückschau verstanden. Und müssen wir zwingend auf diese Phase deutscher Russlandpolitik zurückschauen, um daraus eine Reihe von Lehren zu ziehen? Ich glaube, dass das zwingend ist, notwendig ist. Übrigens nicht nur für unsere Politik gegenüber Russland, sondern dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht an manchen Stellen die Fehler im Verhältnis zu China auf eine ähnliche Art und Weise wiederholen. Wenn man nichts daran ist falsch, im Dialog zu bleiben, zu versuchen, mit den Mitteln und Methoden, die man hat, für ein friedliches Miteinander zu sorgen, für gute wirtschaftliche Beziehungen. Aber wir haben auch gelernt, dass zu große Abhängigkeit oder aber auch zu viel Verständnis für Diktatur, für Diktaturen auf historischer Mission auch genau zum Gegenteil führen kann. Deswegen ist dieser Blick zurück, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, aus unserer Sicht zwingend. Mhm.
Aus Wandel zu, also Wandel durch Wehrtechnik, wie Sie es genannt haben, dazu ist es ja glücklicherweise dann nicht gekommen. Wozu es aber kam, war eine hohe Abhängigkeit im Energiesektor. Und diese Abhängigkeit wurde im Grunde genommen bis 2021 immer weiter erhöht und ist noch nicht ganz ausgestanden. Wo liegt da der große Fehler? Wann hätte man da vielleicht reagieren können, sagen können, wir müssen da mal vielleicht anders handeln? War es 2014, als die Krim annektiert wurde?
Spätestens, allerspätestens wohl dann, als klar war, dass Wladimir Putin bereit ist, Krieg auch kontinuierlich einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen. Die Krim ist annektiert, im Osten der Ukraine herrscht ja de facto Krieg. Es wird von uns nur nicht so wahrgenommen, es ist dann doch irgendwie vergleichsweise weit weg. Wir bemühen uns um einen Prozess, den nannte man Minsk I und dann Minsk II, um diesen de facto Krieg wenigstens so einigermaßen einzufrieren, um ihn nicht ganz eskalieren zu lassen. Und es herrschte die Überzeugung, wenn wir Wladimir Putin und auch der deutschen Wirtschaft, die ja ein großes Interesse an preiswertem Gas aus Russland hatte und sicher auch immer noch hat, wenn wir Wladimir Putin nun die Pipeline Nord Stream 2, wenn wir ihm das gewähren, dann wird sozusagen dieser Frieden, dieser brüchige, eskalierende Konflikt im Osten der Ukraine weiter eingefroren bleiben können.
An der Stelle müssen wir vielleicht über Wandel durch Handel, also in dem Fall über Angela Merkel reden, aber auch über die SPD. Wir hatten ja mehrere SPD-Politiker hier schon in der Sendung, unter anderem Norbert Walter-Borjans, ehemaligen SPD-Vorsitzenden, oder auch Lars Klingbeil, den heutigen Vorsitzenden, der auch schon hier war, nach dem 24. Februar 2022. Und da haben wir natürlich über die Russlandpolitik der SPD gesprochen, der letzten Jahrzehnte. Da ist von Aufarbeitung die Rede. Das Thema ist inzwischen ein bisschen unterm Radar und so richtig aufgeklärt scheint mir das noch nicht zu sein. Was ist da Ihr Eindruck?
Ich würde sagen, dass die SPD jedenfalls in Ansätzen so eine Form von Aufarbeitung von Diskussionen versucht hat. Sie haben völlig recht, zu wenig. Bei der Union sieht man davon, ehrlich gesagt, genauso wenig. Man könnte auch sagen, fast weniger. Also diese Bereitschaft dann doch nochmal zurückzuschauen. Ich würde übrigens auch sagen, die Bereitschaft in Teilen mal die Parteiarchive zu öffnen, zu sagen, wie ist das eigentlich im SPD-Parteivorstand diskutiert worden? Aber auch, wie ist es eigentlich im CDU-Parteivorstand diskutiert worden? Wie hat Angela Merkel ihre Politik gegenüber der CDU-CSU-Bundestagsfraktion erklärt? Da gibt es ja sogar Wortlautprotokolle. Ich finde, dass das alles Dinge sind, die man gerne sehen würde. Wir haben vergleichsweise viel gesehen, aber ich würde sagen, es fehlt auch immer noch eine Menge. Und diese Form der Transparenz, der Rückschau, es handelt sich hier jetzt nicht um Staatsgeheimnisse, die ist mindestens im Nachhinein zwingend und notwendig.
Und es ist ja ein verrücktes Ungleichgewicht eigentlich in unserer Wahrnehmung. Ne? Wir verbinden Putin ja ganz intensiv mit Gerd Schröder. Das hat Gründe. Natürlich auch Gazprom und das Geld und all Schlittenfahren und all das. Aber deren gemeinsame Zeit betrug 5 Jahre. Mit Gerd Schröder, ne, im Regierungsamt. Angela Merkel und Wladimir Putin haben eine Geschichte von 16 Jahren miteinander.
Ja. Ich hatte ja gesagt, die Frage aller Fragen, die ich mir schon oft gestellt habe, von der ich finde, dass sie oft nicht öffentlich so diskutiert wurde. Der Krieg in der Ukraine beginnt im Februar 2022. Kurz zuvor hatte Angela Merkel aufgehört, abgedankt als Kanzlerin. Es hat einen Olaf Scholz übernommen, der als sehr unerfahren galt, was Russland angeht. Und ich würde trotz Hundegeschichte im Kreml mit Angela Merkel und dieser Respektlosigkeit von Putin trotzdem sagen, dass er sie sehr respektiert hat. Das war zumindest mein Eindruck. Und ich habe mich gefragt, hat er abgewartet, bis Merkel weg ist, um diesen Krieg zu beginnen?
Es waren wahrscheinlich eine Vielzahl von Gründen, die sagen, das Wissen darum, dass Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin sein würde, war möglicherweise einer davon. Sicher aber auch sagen, die Erfahrung des Rückzugs der Amerikaner aus Afghanistan, also dieser Offenbarungseid, so wurde es in Moskau ja interpretiert, der USA mit diesem überstürzten, chaotischen Rückzug. Wladimir Putin, es wird ihm nachgesagt, dass er Angela Merkel als den einzigen echten und wahren Mann in Europa bezeichnet hat. Die beiden haben ja über 16 Jahre ein sehr, sagen, intensives politisches Verhältnis gepflegt. Angela Merkel, von dem, was man in den Dokumenten finden kann, von den Gesprächen, die wir führen konnten, denn sie selbst wollte mit uns ja nicht sprechen über ihre Russlandpolitik, wurde sagen, ja, ihr Ansatz, pragmatisch immer wieder im Dialog zu sein, bis zur Erschöpfung, im Zweifel nächtelang durchdiskutierend, um den Gesprächspartner, in diesem Fall Putin, zu Kompromissen, zu kleinen und dann irgendwann zu etwas größeren Kompromissen zu bringen. Das war ein Ansatz, mit dem sie ja lange erfolgreich war. Aber Wladimir Putin hatte schlicht anderes vor.
Sie haben mit sehr, sehr vielen wichtigen Protagonisten auch dieser Zeit gesprochen, unter anderem auch mit Olaf Scholz, ich glaube auch mit Joschka Fischer, mit vielen, vielen unterschiedlichen auch Politikern aus der allerersten Reihe, aber nicht mit Angela Merkel. Warum nicht?
Ja, das hätten wir natürlich gern und haben uns sehr früh darum bemüht und haben gesagt, sie bekomme aber so viele Anfragen aus aller Welt und schon aus zeitlichen Gründen, aus Gründen der Gleichbehandlung sei das leider nicht möglich. Dann haben wir nochmal einen neuen Versuch gemacht und haben ihr einen sehr ausführlichen Fragebogen geschickt, weil wir sie dann doch zu einzelnen Vorkommnissen und Dingen, die wir im Buch beschreiben, hören wollten. Hat sie uns dann ins Kanzleramt verwiesen und gesagt, ja, die Akten seien ja alle nicht bei ihr, sondern im Kanzleramt. Das ist sehr schade. Wir sind jetzt nicht die Einzigen, denen es so geht, dass sie sich, aussucht, wo und mit wem sie reden. Das steht hier irgendwie frei. Aber wir haben es jedenfalls sehr bedauert, dass eine der allerwichtigsten Protagonistinnen in dieser Geschichte für ein Gespräch nicht zur Verfügung gestanden hat. Nun war es glücklicherweise so, dass wir in dieser berühmten zweiten Reihe bei denjenigen, die immer dabei sind, die im Maschinenraum der Politik auch im Kanzleramt gearbeitet haben, dass wir da mit sehr vielen haben sprechen können. Und das findet sich in dem Buch dann auch an vielen Stellen wieder.
Und konnten Sie sich ein Bild machen? Also Sie haben ja selber gesagt, Schröder, das waren nur 5 gemeinsame Jahre mit Putin, bei Angela Merkel waren es 16. Wo liegt die zentrale Rolle von Angela Merkel und wo vielleicht auch das zentrale Versäumnis der Kanzlerin, die ja einen auch zu Recht sehr guten Ruf genießt, nach wie vor in der Russlandpolitik?
Also Angela Merkel, es lässt sich jedenfalls früh erkennen, dass sie keinerlei Illusionen hat, mit wem sie es da zu tun hat bei Wladimir Putin. Anders als bei Gerhard Schröder, der irgendwann offensichtlich für sich entscheidet, das ist mein Freund, und dann bestimmte Dinge entweder nicht mehr sieht oder auch irgendwie nicht mehr sehen will. Und das gilt ja ehrlich gesagt bis heute. Bei Angela Merkel kann man diese Naivität nun überhaupt nicht erkennen. Aber es gibt sehr viel Kritik, auch ihrer eigenen Leute, die sagen, naja, wenn aber du das doch alles gesehen hast und wenn dieser Ansatz, im Dialog zu bleiben, so wie Katja es beschrieben hat, um Stück für Stück für Stück Wladimir Putin zumindest zu kleinen Zugeständnissen zu bringen, warum hat es eigentlich an einer Komponente gefehlt, die neben dem Dialog auch die Abschreckung berücksichtigt? Zu sagen, ein bestimmtes Verhalten von dir, Wladimir Putin, zieht bestimmte Konsequenzen nach sich. Und dann, wenn man mit so vielen über die Jahre gesprochen hat für dieses Buch, dann gibt es ja diese Mahnungen immer wieder. 2014 die ersten Forderungen in der Bundesregierung, lass uns mal ein paar dieser russischen Generalkonsulate schließen, aus vielerlei guten Gründen. Lass uns doch mal darüber nachdenken, ob wir unsere Gasabhängigkeit eigentlich beständig vergrößern wollen. Wo ist eigentlich eine Initiative, sich mal um die Bundeswehr zu kümmern? Also so ein kleines bisschen kleine Zeitenwende vor der großen Zeitenwende. Aber das hat sie nicht getan.
Vielleicht noch ganz kurz, Frau Gloger. Warum hat man es denn nicht gemacht? Zu lethargisch? Hat man doch zu viel Angst gehabt? Oder hat man doch nicht gedacht, dass Russland es wagen würde, so einen großen Krieg zu beginnen?
Ich glaube, darin liegt ein wichtiger Grund, dass man bis zuletzt gedacht hat, Wladimir Putin ist am Ende ein rational und kühl kalkulierender Politiker, dem es am Ende ja auch um Profit für sein System geht. Das war eine wirklich strategische Fehleinschätzung. Aber ein härteres Vorgehen, rote Linien zu ziehen, von denen Georg sprach, die Bundeswehr besser auszurüsten, das 2%-Ziel zu erreichen. Wir erinnern uns, wie lange die Diskussion darüber ja schon ging. Das hätte ja möglicherweise auch bedeutet, den Menschen im eigenen Land gewisse Zumutungen zuzumuten. Und vielleicht war das auch ein Grund, da in der innenpolitischen Diskussion ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und 2015, wir erinnern uns, hatten wir die Geflüchtetenfrage ja als großes, zentrales innenpolitisches Thema für Sie.
Und jetzt kommen wir zum Fall Alexander Litwinenko und einem gespenstischen Jahrzehnt eigentlich, was die Betrachtung Russlands angeht, nämlich mit den vielen, vielen politischen Morden. Litwinenko, ehemaliger Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes, und ich erzähle das jetzt, weil es Hamburg betrifft und auch meine persönliche Erinnerung mit einbetrifft, weil ich war in der Zeit da, vor fast 20 Jahren. Der Mann wurde ja in London vergiftet und die Täter waren in Hamburg. Es zog sich eine Spur des radioaktiven Poloniums durch Hamburg, und zwar am Spritzenplatz in Altona. Und da habe ich eine Straße weiter gewohnt und da kam man sozusagen in Berührung. Und das ist ja nur einer von ganz, ganz vielen dieser politischen Morde, die in den 10er Jahren passiert sind. Und das Ganze endete dann mit Nawalny vorerst. Was hat das, Ihrer Recherche nach, für eine Bedeutung, diese politischen Morde, und welche Konsequenzen hat man hierzulande nicht daraus gezogen?
Also wir haben ja über diese Frage diskutiert, ob es eigentlich den anderen Putin gab oder nicht. Die Frage ist ja zunächst in Russland ganz schnell beantwortet worden. Und zwar mit dem Aufstieg des politischen Mordes, den es ja in den frühen 2000er Jahren im Grunde irgendwie schon wieder gibt. Parlamentsabgeordnete, Journalistinnen, Journalisten. Und dann beginnt eine zweite Phase, die ist in der Tat neu. Das heißt, dass diese Morde auch im Ausland begangen werden, so wie im Fall Alexander Litwinenko, Polonium durch Hamburg, aber Mord in London dann, später die Fälle Skripal Und dann gibt es ein zweites interessantes Charakteristikum. Und das sind ja keine normalen Morde, sondern es sind Morde unter dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen, von geächteten chemischen Waffen oder radioaktiven Substanzen. Im Fall Nawalny wird es auf die Unterhose geschmiert. Im Fall von Litvinenko wird eine Teekanne mit radioaktivem Polonium versetzt. Das ist ja eine regelrechte Demonstration. Ich kann nicht nur töten, sondern ich zeige dir auch, wie und womit ich es tue. Du sollst als Opfer qualvoll verenden. Nicht die beste medizinische Betreuung soll dich irgendwie noch retten können. Das ist Mord und zugleich Demonstration von Ruchlosigkeit. Und das verbindet sich sehr früh mit Putins Regentschaft.
Ich finde, wir haben das mit Erschrecken beobachtet in Deutschland, aber es blieb immer so ein Stück weit unklar, was damit ist. Hätte man da auch seitens vor allem der Politik und vielleicht auch der Geheimdienste viel mehr 1 und 1, 1 und 2, also die Liste ist ja lang, es gab auch offene Erschießungen, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya und, also die Liste ließe sich fortführen. Warum hat man da nicht irgendwie mehr Rückschlüsse gezogen und gesagt, man muss aufpassen?
Man hätte es, glaube ich, in der Kombination allerspätestens 2014, 2015 tun müssen, härter zu reagieren, sagen, sich die Natur und Strategie sagen, dieses Regimes, das ja von einem autoritären Regime lange auf dem Weg schon in eine putinsche Diktatur irgendwie gewesen ist, sich das irgendwie genauer anzuschauen und auch härter zu reagieren und die letzte Chance vielleicht mit Nawalny, den man ja in der Charité dann behandelt hat, die wurde dann am Ende irgendwie auch vertan, weil das Projekt Nord Stream 2 zum Beispiel weiterlief, bis zu allerletzt.
Gab es einfach andere Interessen offensichtlich. Kommen wir mal, weil diese Diskussion sich ja bis heute zieht, zu dem Blick, den wir auf Russland heute haben. Die Diskussion ist in der Gesellschaft immer noch in vollem Gange. Wie mit Russland umgehen? Sollte man die Gesprächskanäle offen halten? War die NATO-Osterweiterung richtig oder falsch? Hat man Putin zu sehr provoziert? Und da habe ich eine Mail von Willi73, dessen Identität jetzt hier nicht ganz klar wird, aber er schreibt uns aus Bad Schönborn und er sagt, hätte der Krieg in der Ukraine verhindert werden können? Ja, wenn Deutschland und Europa nicht seit dem Zweiten Weltkrieg am Gängelband der USA wäre, Russland ist geografisch Teil Europas, die USA nicht. Hätte die USA die panische Aversion, alles, was nach Sozialismus und Kommunismus aussieht, und andere Gesellschaftsformen akzeptiert, wäre die Welt besser. Also er sieht die Hauptverantwortung bei den USA. Kann man das so
die USA verfolgen, sagen wie jede große Macht schon, sowieso schon Atommacht verfolgen, natürlich strategische und auch geostrategische Interessen. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass da ein Land, größter Flächenstaat in Europa, wenn man Russland einmal abzieht, existiert, die Ukraine mit ihrer eigenen komplexen und komplizierten Geschichte, die ein souveräner Staat ist und die sich in ihrer absoluten Mehrheit der Bevölkerung dafür entschlossen hatte, den Weg Richtung Westeuropa, Richtung Westen zu gehen und das auch unabhängig von den USA.
Ich würde gerne jetzt schon einmal, es gibt so viel an amerikanischer Politik seit den 90er Jahren zu kritisieren. Es gibt auch genügend zu kritisieren im Verhältnis der Politik gegenüber Russland in vielerlei Punkten. Da, wo es letztlich schwierig wird, ist, wenn man all das ausblendet, was im Kern russische Politik, russische Fehler, putinsche Fehler sind. Wenn man ein Bild konstruiert, das heißt, eigentlich war dieses Russland unter Putin auf einem ganz anständigen Weg und dazu ist es dann am Ende nur nicht gekommen, weil die USA Russland so verprellt haben, Putin so zurückgestoßen
haben. Und weil wir ihn provoziert haben mit der NATO-Osterweiterung.
Für dieses Bild gibt es, da würde ich schon für mehr Differenziertheit werben wollen. Amerikanische Fehler kann man wirklich mehr als genügend finden. Deutsche kann man auch finden. Aber die wirklich wesentlichen findet man in der Politik von Wladimir Putin.
Ich glaube, das nehmen wir jetzt als Schlusswort mit. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Man kann viel in Ihrem Buch nachlesen. Es ist knallvoll mit Belegen, es ist knallvoll mit Informationen, auch vielen, die, glaube ich, viele von uns noch nicht hatten. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für Ihren Besuch, Katja Gloger und Georg Maskolo.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht, danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.